Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstoffwechselt. Heute freue ich mich sehr auf meinen Gast Lena Kästing. Lena ist Sportjournalistin, Moderatorin und Sportexpertin beim ZDF. Viele kennen sie aus dem Morgenmagazin oder von großen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich über Markus. Er war damals beim Biathlon in Ruhpolding eingeladen und hat dort Lena kennengelernt. Die beiden kamen ins Gespräch, unter anderem über unsere Arbeit im M2H. Daraus entstand der Kontakt und einige Zeit später haben Lena und ich telefoniert. Schnell war klar, wir haben einige spannende Themen, über die wir sprechen sollten. Heute geht es um ihren Weg vom Leistungssport ins Fernsehen, um Gesundheit zwischen Leistungsdruck und Öffentlichkeit, um Frauengesundheit, Social Media und die Frage, wie man in einer schnelllebigen Welt langfristig gesund und leistungsfähig bleibt. Liebe Lena, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann. Voll schön. Ich freue mich so, dass wir miteinander heute sprechen, liebe Lena. Und du bist ja heute schon ganz, ganz früh wach geworden. Magst du mir mal ein bisschen erzählen, wie du in den Tag gestartet bist und was du heute schon eigentlich alles gemacht hast?
Ja, du erwischst mich in einer Woche, wo ich das Morgenmagazin moderiere, den Sport im Morgenmagazin. Und wie der Name schon sagt, fängt das relativ früh an. Wir sind ab 5:30 auf Sendung und das bedeutet für mich, dass der Wecker 2:40, 2:45, sowas um den Dreh klingelt. Also sehr, sehr früh.
Wow. Und erzähl mir mal, wie startest du da in den Tag? Also wie schaut deine Routine aus? Hast du überhaupt eine Routine oder geht es bei dir einfach direkt los?
Also tatsächlich ist es anders, als wenn ich zu Hause bin. Ich lebe nicht in Berlin. Das heißt, immer wenn ich hier das Morgenmagazin mache, bin ich im Hotel. Das heißt, das ist nicht so der Alltag, den ich mir jetzt zu Hause bauen würde. Dann würde ich auch nicht ganz so früh aufstehen. Mhm. Aber das heißt, das ist so ein bisschen speziell. Und dennoch ist es irgendwie so ein Rhythmus und eine Routine, die man hat, die man sich einfach aneignet. Also ich bin jemand, wenn der Wecker klingelt, egal zu welcher Uhrzeit übrigens, ich stehe direkt auf. Also ich bin niemand, der snooze und nochmal weiterschlafen macht. Also warum würde ich denn den schlimmsten Moment des Tages 5-mal erleben wollen? So, das erschließt sich mir nicht.
Stark, ja.
Ich kann aber auch ganz gut direkt aufstehen und da kommt mir zugute, dass ich eigentlich kein Morgenmuffel bin, sondern eigentlich mich auf den Tag immer freue. Und tatsächlich gibt's dann nur eine ganz kurze Routine im Sinne von ins Bad fertig machen, Klamotten anziehen, bisschen Wasser trinken und ab in den Sender. Und dann tatsächlich arbeite ich erstmal, bevor es dann im Sender irgendwie auch mal einen Moment der Ruhe gibt und was zu frühstücken gibt und einen Kaffee gibt.
Mhm. Und was gibt's bei dir zum Frühstücken?
Also wir haben tatsächlich im Sender die Möglichkeit, dass es so Brötchen gibt, fertig belegte. Die meide ich wie der Teufel das Weihwasser tatsächlich, weil ich festgestellt habe, dass die mir nicht besonders viel Energie liefern. Also was ich morgens esse, ist ein Joghurt oder ein Quark mit irgendeiner Art Obst. Das ist fast egal was. Das ist meine Banane, das ist mein Apfel, das sind mal jetzt gerade Erdbeeren, das sind mal Blaubeeren, Himbeeren, was immer ehrlich gesagt mich da im Supermarkt am Tag vorher angelacht hat mit Nüssen, aber auch da querbeet, mal sind es Kürbiskerne da drin, mal sind es Nüsse da drin, mal sind es Haferflocken da drin. Also ich habe im Sender so eine kleine Tüte mit so ganz vielen verschiedenen Päckchen drin, wo dann die verschiedenen Sachen drin sind und dann ist das so ein bisschen, worauf ich an dem Tag irgendwie Lust habe und mal so, mal so.
Okay, finde ich nämlich ganz, ganz spannend, weil wir tatsächlich bei uns im M2H einige Klienten haben, die können sich das überhaupt nicht vorstellen, so früh, wir haben ja auch welche, die in Schichtarbeit arbeiten, so früh was zu essen. Und ich finde es dann immer bemerkenswert, wenn man Menschen kennenlernt, die das dann durchaus können und die einfach mental so klar sind. Und ich finde, das war jetzt schon in den ersten paar Minuten, wo wir jetzt gesprochen haben, so bemerkenswert bei dir, weil du so klar bist in dem, was du tust, allein, dass du sagst, hey, bei mir läuft nur einmal der Wecker und dann mache ich ihn aus und dann bin ich wach, weil das ist ja auch sowas. Also ich merke es jetzt gerade mit unserer Tochter, Die weckt mich teilweise in der Nacht und sagt dann, ich soll bei ihr im Bett schlafen, was ich dann auch mache. Und dann geht bei mir in der Früh der Wecker um 6 Uhr und dann denke ich mir so, oh, ich mag noch 10 Minuten schlafen. Aber dieses sich dann nochmal 10 Minuten hinlegen, die Augen zu machen, nochmal richtig tief reinzuschlafen, das macht überhaupt keinen Sinn.
Also ja, ich, und du bist gerade weg, dann geht's ja, wieder los.
Ja, und ich glaube, ich muss mir das jetzt einfach merken, was du gerade gesagt hast, so von wegen den schlimmsten Moment. Nochmal durch zu leben, macht überhaupt keinen Sinn und da hast du vollkommen recht. Also ich finde es voll stark, dass du das so vom Mindset so klar bist. Aber ich glaube, sonst könntest du auch sowas wie das MoMA wahrscheinlich gar nicht moderieren, oder?
Ja, ich glaube, das kommt jetzt nicht durchs MoMA, sondern ich tendiere dazu, Dinge gleich zu machen und nicht, also ich neige Gott sei Dank nicht so zum Aufschieben, sondern habe die Dinge dann lieber weg und erledigt. Und das hatte ich aber schon immer, auch zu Schulzeiten und sowas. Und das kommt mir da einfach zugute. Und das mit dem Frühstücken tatsächlich ist aber auch was, weil du sagst, viele können so früh gar nicht frühstücken. Zur Wahrheit gehört halt auch, dass ich am Tag vorher quasi mein Abendessen irgendwann um 15, 16 Uhr habe.
Ja.
Also es ist alles halt nach vorne geschoben. Und deswegen habe ich dann natürlich morgens um 4 auch wieder Hunger.
Ja, ich glaube, das ist auch alles eine Sache, nicht nur jetzt von der Routine, sondern wirklich tatsächlich vom Mindset, dass man sich dessen bewusst ist, dass man vielleicht einen anderen Tagesrhythmus hat wie viele andere und sich den aber auch so zurecht schaffen kann oder zurecht machen kann, wie es für einen am besten passt. Und
ja.
Dass du dir damit auch was Gutes tust, indem du frühstückst, dass du Energie hast und wirklich auch präsent und live bist mit im Fernsehen, also voll gut. Okay, ich habe gelesen, du bist 94er Jahrgang.
Mhm.
Also bist du jetzt 31 oder 32?
32 schon.
Ja, schau. Und bist meines Erachtens, wenn man ein bisschen recherchiert über dich, aber auch dein Social anschaut, unfassbar weit schon. Also jetzt eben nicht, wie ich gerade nur gesagt habe, vom Mindset, sondern auch einfach von dem, was du bisher schon in deinem Leben erreicht hast, wo du heute stehst. Und es geht ja auch so ein bisschen zurück auf dein bisheriges Leben. Du warst Leistungsschwimmerin und bist dann in den Sportjournalismus gekommen. Und mich würde mal ganz, ganz stark interessieren, wie es zu diesem Weg überhaupt gekommen ist. Also warum du überhaupt im Schwimmen wirklich so ambitioniert warst und dann dich aber trotzdem entschieden hast, in den Journalismus einzusteigen. Das würde mich interessieren.
Also das mit dem Schwimmen tatsächlich hat sich mehr oder weniger so ergeben. Also ich habe als kleines Kind von meinen Eltern glücklicherweise sehr viele Sportarten quasi angeboten bekommen und durfte mal beim Tennis reinschnuppern und beim Turnen und beim Schwimmen und überall eigentlich. Und beim Turnen zum Beispiel hat sich einfach sehr schnell rausgestellt, dass das gar nicht meins ist, weil ich nicht so beweglich bin. Und ich bin halt beim Schwimmen hängen geblieben. Und auch erst irgendwie nur ein, zweimal die Woche und dann hat man da seine Freunde gefunden und dann wurde es mehr. Und ich glaube, dass ich von Natur aus einfach auch ein ehrgeiziger Mensch bin und Lust hatte, da auch als Jugendlicher zu gucken, wie weit kann es denn gehen. Und mir hat es auch einfach riesen Spaß gemacht. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt Leistungssport ist, sondern ich fand es cool, jeden Tag zum Training zu gehen und meine Freunde zu sehen. Und klar gab es auch die Momente, wo du dann mal vor der Schule Training hattest, wo du dir dachtest so, ey, also boah, da jetzt ins Becken springen oder im Trainingslager, wenn du im Freibad trainiert hast und morgens um 7 Uhr es halt windig und kalt war und so. Das sind nicht die Momente, wo du jubelnd da stehst, aber im Großen und Ganzen hat es mir extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch früh gemerkt, ich bin nicht die ganz großen Erfolge haben wird. Also da kann ich mich auf den Kopf stellen und jeden Tag 12 Stunden trainieren für Olympische Spiele oder Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften wird es niemals reichen. Und ich wollte aber immer irgendwas mit Sport machen in meinem Leben. Also Sport bestimmt mein Leben, mein Alltag. Ist es Sport gucken? Ist es über Sport reden? Ist es selber Sport machen? Und deswegen war für mich eigentlich immer klar, ich möchte eigentlich gerne in der Sportbranche arbeiten und ja, am allerliebsten möchte ich irgendwo am Beckenrand stehen bei den großen Meisterschaften dieser Welt und mit den Menschen reden, die das da machen. Mhm. Und dann ist der Weg in den Journalismus eigentlich der naheliegendste. Mhm. Weil mich das so interessiert, was diese Menschen antreibt, warum, was sie fühlen, wenn sie da anschlagen und gewonnen haben, was ihnen durch den Kopf geht, was sie dafür auch für Entbehrungen auf sich genommen haben. Ich bin da so irre neugierig immer auf diese Personen.
Mhm. Ich glaube auch, dass man beim Sport, also ich meine, ich habe es ja durch Markus miterlebt, durch einen Triathlon, man eine ganz andere Emotionalität nochmal aufgreifen kann, wie in allen anderen Hobbys, ja, die jetzt nicht unbedingt mit Sport zu tun haben, weil es halt so stark auf die Minute, auf die Sekunde ankommt, auf die Performance ankommt. Also es muss alles im perfekten Moment passieren, damit ja. du zum Beispiel ein Rennen gewinnen kannst oder halt eben auch richtig gut performen kannst, die beste Leistung bringen kannst. Und ich glaube, man muss aber auch hier wiederum vom Charakter, so wie du selber sagst, schon ein gewisses Feeling dafür haben oder aber auch offen dafür sein, sonst glaube ich, kannst du das gar nicht auch selber so aufgreifen. Also diese Emotionalität, die du ja rüberbringen darfst im Wintersport, wie aber auch jetzt im Sommer, zum Beispiel im MoMA, das musst du ja selber aufgreifen können und auch den übers TV, wenn du jetzt nicht live vor Ort bist, aber auch übers TV oder über eure Bildschirme verstehen, welche Emotionalität oder welches Gefühl gerade dieser Athlet oder die Athletin durchlebt, finde ich mega stark. Und wie war dann der Weg für dich, dass du in den Sportjournalismus rein bist? Du hast ja ein Volontariat gemacht,
soweit ich weiß. Ja, ich habe davor tatsächlich auch Sportjournalismus studiert, was jetzt nicht zwingend erforderlich gewesen wäre. Also ich glaube, man kann auch andere Sachen studieren und dann ist aber die Praxiserfahrung entscheidend. Und die habe ich zum einen über das Volontariat gemacht. Das ist nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, nochmal so eine Art Ausbildung beim Sender für 2 Jahre und habe dann sehr viele Praktika gemacht. Und so ehrlich muss man sein, auch viele unbezahlte Praktika und habe da sehr viele Stunden im Auto gesessen und bin von Mainz zum Beispiel nach Kassel gependelt, weil ich da halt gerade den Job bekommen habe und habe da viele Kilometer geschrubbt. Und es fängt halt nicht an, dass du im Fernsehen stehst und moderierst, ne, sondern die Schritte davor gehören auch dazu. Und das habe ich aber immer gern gemacht, weil mir auch das irgendwie Spaß gemacht hat und weil ich den Sinn darin gesehen habe, diesen Job machen zu wollen. Ja, von daher ging das dann so Schritt für Schritt. Und dann habe ich beim ZDF auch lange Praktikum gemacht, habe da als studentische Aushilfe gearbeitet und habe dann irgendwann erstmal als Redakteurin in der Online-Redaktion da einen Job bekommen und habe das mit sehr großer Leidenschaft gemacht und hatte das Glück, dann zur Schwimm-WM nach Südkorea 2019 reisen zu dürfen, wo die deutschen Schwimmer deutlich erfolgreicher waren, als man ihnen vorher zugeschrieben hätte. Und deswegen war das Ganze, was wir dort vor Ort gemacht haben, auf einmal viel größer, viel aufwendiger. Und da habe ich dann quasi meine erste Chance bekommen, mal zu gucken, ob das vor der Kamera funktioniert. Und es hat glücklicherweise funktioniert.
Und wie war das für dich, deine erste wirkliche Live-Aufnahme oder beziehungsweise auch dieser Moment, wo du wirklich selbst vorm Fernsehen stehen durftest? Wie war das? Kannst du dich daran noch erinnern? Was hast du da gefühlt?
Das war irre aufregend, zumal ich es erst eine halbe Stunde vorher erfahren habe oder eine Stunde vorher, also ziemlich knapp, genau. Was aber vielleicht gar nicht so verkehrt war und was ich dann jetzt so im Nachhinein selber an mir beobachtet habe, und das finde ich ganz spannend, dass ich funktioniert habe. Und das ist was, wenn ich das jetzt mit meinem Schwimmen früher vergleiche, da hatte ich häufig so den Moment, dass ich auf dem Startblock stand und eingeschüchtert war und Druck empfunden habe und Dinge schaffen musste, in Anführungszeichen. Und da teilweise dann auch gar nicht die Leistung abrufen konnte, die ich im Training geschafft habe. Da hat's funktioniert auf einmal. Im Job hat's total funktioniert. Ich war locker, verhältnismäßig locker, lange nicht so locker, wie ich heute bin. Aber ich war locker und ich hatte vor allem Spaß und ich konnte das genießen und ich konnte das, was ich vermitteln wollte, nämlich, hey, das ist ja eine WM und hey, hier haben Schwimmer, deutsche Schwimmer, richtig gute Chancen und ihr müsst dranbleiben, weil das lohnt sich, das jetzt hier zu schauen. Ich glaube, das konnte ich vermitteln. Und das ist, finde ich, immer noch eine ganz spannende Erkenntnis irgendwie. Mhm.
Was mich auch interessieren würde, jetzt hast du über deinen Weg erzählt, wie du da hingekommen bist, aber gab es auch für dich mal Momente, wo du gesagt hast, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, oder aber auch so große Herausforderungen, die dich an deiner Vision, an deinem Ziel haben zweifeln lassen? Gab es sowas?
Glücklicherweise nicht so richtig, weil das immer mein Traum war, in diesem Job so zu arbeiten und ich deswegen, glaube ich, bereit war, vieles dafür in Kauf zu nehmen und nicht so schnell zu zweifeln, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ziel lohnenswert ist oder dass die Aufgaben für dieses Ziel lohnenswert sind. Mhm. Und klar gibt es immer mal Rückschläge. Also nach meinem Volontariat habe ich erstmal nirgendwo einen Job bekommen. Ich habe Bewerbung um Bewerbung geschrieben und eine Absage nach der anderen kassiert und wusste aber auch, ich möchte auf keinen Fall da bleiben, wo ich das Volontariat gemacht habe. Das heißt, das war schon nicht ganz so leicht. Aber das hat mich jetzt nie grundsätzlich zweifeln lassen, ob das das Richtige ist. Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich mit einer großen Portion Naivität in diesen Job gestartet, der mir geholfen hat. So muss ich es auch sagen. Aber ich wusste nicht, was das für ein Haifischbecken ist.
Mhm. Aber ich glaube, das ist manchmal auch ganz gut, weil ich bin auch eher so Typ Mensch. Wenn ich von was überzeugt bin, ich mach's einfach. Also Das würden andere zu mir sagen, Marie, bist du irre, warum machst du das jetzt und warum machst du da jetzt wieder ein Fass auf oder warum muss das jetzt gleich sofort am besten passieren? Und Markus schimpft mich dann schön, man sagt, Marie, jetzt chill mal, wir durchdenken das, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Und ich glaube eben, dass diese, wie du es beschreibst, diese Naivität, dass die einen sozusagen auch einfach den Fokus auf das Positive hält, also dass du sozusagen in dem Moment auch das Negative oder das, was vielleicht für die anderen vielleicht schwierig ist, dass du das einfach zurückhalten kannst und sagen kannst, das sehe ich gar nicht. Ja, aber es ist ja auch eine Fokussache.
Ja, und auch, also ich bin Typ Bauchgefühl, ne, sehr starkes Bauchgefühl. Und wenn ich bei irgendwas wahrscheinlich ähnlich wie bei dir ein gutes Bauchgefühl habe, dann ist das das Richtige. Und dann überlege ich nicht, ist es wirklich das Richtige, sondern wenn mein Bauch das sagt, dann ist es das Richtige.
Absolut. Das versuche ich auch immer unseren Klienten so ein bisschen mehr zu vermitteln, dass das Bauchgefühl entscheidend ist, weil das, was wir mit dem Kopf treffen, meistens ja immer nur das Erlernte ist, was wir über die Jahre hinweg erlernen und was wir vermeintlich meinen, richtig sein zu können. Also was einfach nicht der Realität für einen selbst entspricht. Also das versuche ich immer so ein bisschen beizubringen, ist manchmal ganz schön tricky, weil du sozusagen das Ego ein bisschen ausschalten musst, aber es macht total viel Sinn. Und ich glaube, wir dürfen alle so ein bisschen mehr Lena sein. Das muss ich jetzt wirklich so sagen. Nein, wirklich.
Ich finde das so,
nein, aber ich finde das so stark, dass du da einfach dich traust, damit rauszugehen und du auch wirklich, wenn man dich beobachtet, jetzt auch im Wintersport oder im MoMA, du bist so du. Und viele andere Kollegen sind so eine Rolle. Also wir haben ja jetzt schon auch einige kennengelernt, die einfach dann aber auch im Privatleben ganz anders sind wie in dieser Rolle Moderator oder TV-Experte.
Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Kompliment. Also wenn das rüberkommt, das freut mich total. Danke. Nee,
wirklich. Deswegen habe ich dich auch ins Interview geholt, beziehungsweise jetzt hier in dem Podcast, weil du so authentisch bist. Ja, also das, was man auf Social sieht und das, was mir der Markus über dich erzählt hat, wir haben uns ja tatsächlich noch nicht in live gesehen, sondern jetzt nur über den Call oder über den Podcast, jetzt sehen wir uns gerade, aber du bist so authentisch und man nimmt dir die Dinge ab und deswegen finde ich, bist du da ein ganz, ganz tolles Role Model für viele Frauen, aber auch natürlich Männer da draußen, die so in diesem Performance-Bereich unterwegs sind. Es muss ja jetzt nicht im TV sein, sondern es gibt ja genügend Menschen, ich habe es dir vorher gesagt, dass wir viele Klienten haben, die in Schichtarbeit arbeiten und sagen, Marie, wie soll ich das, was du mir da sagst, in meinen Alltag integrieren? Es ist ja immer eine Frage eben vom Mindset, aber eben auch von dem, was kann ich mir in meinem eigenen Leben gut vorstellen? Und wie mache ich es mir zurecht? Ja, weil
total. Es muss ins Leben passen, also bei allem, egal was man macht irgendwie. Ich glaube, ja. Also bei mir ist es dann halt dieses in MoMA-Wochen, ich muss halt früh ins Bett, weil ich weiß, sonst funktioniere ich nicht und sonst kann ich auch nicht ich selbst sein und locker sein, weil ich mich nicht wohlfühle. Und dann ist es halt in den Wochen so, dass ich nicht abends mit Freunden Aperol trinken gehe, was total schade ist. Ja. Aber das ist jetzt noch anders als bei Leuten, die jede Woche Schichtarbeit haben. Von denen habe ich wirklich Respekt. Ich kann das nächste Woche wieder machen.
Ja, absolut. Weil du es gerade gesagt hast mit Freunden, wie ist es für dich in deinem Familien- und Bekanntenkreis, dass du ja doch eine relativ bekannte Persönlichkeit bist, wenn man mit dir unterwegs ist? Gibt es Freunde, die sagen, es fällt ihnen schwer, wirst du erkannt auf der Straße? Oder wie ist es für dich und für deine Freunde?
Ja, das ist glücklicherweise völlig egal.
Ehrlich?
Und ja, das ist wirklich schön. Also meinen Freunden und meiner Familie ist das wirklich Wumpe. Nee, das interessiert tatsächlich nicht und es ist auch nicht so, dass ich so häufig erkannt werde. Und wenn, waren das bislang immer total nette Begegnungen und total freundliche und ich habe noch nie eine blöde Situation erlebt, toi toi toi, sondern immer auf ganz, bin auf ganz nette Menschen getroffen. Nee, das ist halt, ja, dann wird vielleicht mal mehr gefragt, wie ist das, als du den und den interviewt hast, oder ist der und der denn eigentlich nett, und wie ist das, was weiß ich, im Morgenmagazin mit René Adler jetzt die Fußball-WM zu analysieren, wie ist denn dieser René Adler so? Das kommt mal, aber das, also nee, im Großen und Ganzen ist das egal, und das ist super schön.
Ja, also geht's, weil du das gerade so gesagt hast, geht's eigentlich weniger um dich, sondern immer nur um alle anderen um dich herum, die sozusagen, die du interviewst, oder?
Ja, ach, es, natürlich gibt's irgendwie mal Fragen und so ein bisschen Neugier und so, und wie ist das und wie ist jenes, aber am Ende des Tages, ich finde immer selber persönlich, wenn ich im Fernsehen Kolleginnen und Kollegen zuschaue, ich schaue immer denen am liebsten zu, die sich nicht selbst so wahnsinnig in den Mittelpunkt stellen, sondern die vermitteln, was da passiert. Und nicht ich bin der Star, sondern der da aus dem Becken klettert oder von der Schanze gesprungen ist, ist der Star. Und ich habe glücklicherweise die Reichweite, um ihn zu präsentieren und um diese Sportart zu präsentieren. Und ja, klar stehe ich dafür vor der Kamera. Und sind wir ehrlich, das macht mir auch Spaß. Und ich bin da auch Zirkuspferd und will raus in die Manege und habe da Bock drauf. Aber es geht im Kern nicht um mich. Und deswegen bin ich nicht die wichtigste Person da gerade.
Ja, finde ich aber gut, dass du das sagst, weil es gibt, wie gesagt, die und die, und denen merkst du das auch an, die sich selber so ein bisschen in den Mittelpunkt reinziehen und dann immer von sich erzählen aus der Ich-Perspektive, und macht total, also wie gesagt, super schön, dich zu beobachten, wenn du als Expertin eben im TV zu sehen bist und da einfach auch das wirklich toll übermitteln kannst. Aber ich glaube, das liegt auch echt einfach an deiner Storyline mit dem Leistungsschwimmen, dass du dich einfach hineinversetzen kannst, ja. Und weil du, glaube ich, emotional so empathisch bist, dass du auch gewisse Dinge spürst.
Die, ja, ich glaube, Empathie ist ein großer Schlüssel.
Ja, genau. Ich habe eine Frage draufstehen auf meinem Skript. die würde ich jetzt einfach mal gern stellen, weil ich glaube, die gerade einfach zu dem Thema ganz gut passt. Wer ist die Lena, wenn die Kamera aus ist? Jetzt habe ich gerade vorher gesagt, du bist extrem authentisch, aber trotzdem würde es mich interessieren, wer bist du dann wirklich? Also was passiert in dem Moment, wo die Kamera aus ist? Was passiert da?
Interessanterweise tatsächlich nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich dann, weiß ich nicht, eine Maske absetzen oder so. Also ich bin in meinem Alltag deutlich weniger geschminkt, das kann ich sagen, als im Fernsehen. Und ich natürlich, also im Fernsehen bist du natürlich angeknipst vor der Kamera und hast immer gute Laune. Ich habe auch mal schlechte Laune und ich habe auch mal einen Scheißtag, und ich bin zum Beispiel auch jemand, der einfach sehr, sehr nah am Wasser gebaut ist. Also sowohl bei schönen Dingen als auch bei blöden Dingen. Das sind natürlich Sachen, die mir im Fernsehen jetzt nicht passieren. Also ich versuche jetzt im Fernsehen keine Tränen zu verdrücken oder so, oder? Also auch wenn sehr schöne Sachen passieren oder sehr emotionale Sachen. Aber da sehe ich meinen Job schon auch daran, professionell zu sein und das nicht zu nah an mich ranzulassen. Vielleicht ist es das, vielleicht bin ich in meinem echten Leben noch mal emotionaler, als ich es mir im Fernsehen erlaube, weil ich glaube, dann hat es auch was mit Professionalität zu tun.
Und ich habe jetzt lang wirklich hin und her überlegt, ob ich dir diese Frage stelle oder ob ich sie dir nicht stelle, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass du da einfach noch, ja, nahbarer bist, ja, beziehungsweise für dich einfach noch mehr zulässt, ja. Also ich finde das sehr, sehr cool. Ich würde jetzt gern ein bisschen tiefer einsteigen in ein Thema, was wir beide schon besprochen haben, was uns unfassbar stark am Herzen liegt, was man auch bei dir auf Social sieht, ist das Thema Gesundheit. Einfach, weil du das einfach durch den Sportjournalismus jeden Tag miterlebst, weil das für einen Sportler mit das Wichtigste ist, dass er gesund ist, sonst kann er nicht performen. Aber mich würde es vielmehr jetzt auch deine Sichtweise interessieren. Also was bedeutet grundsätzlich Gesundheit für dich?
Alles. Also ohne Gesundheit ist nichts was wert. Also das habe ich tatsächlich erlebt. Ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte vor einem halben Jahr eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs, was wirklich dich völlig außer Gefecht setzt, und du fühlst dich wie beim schlimmsten Alkoholabsturz deines Lebens. und kannst nichts machen, weil sich alles dreht die ganze Zeit. Du auch ehrlich gesagt die ganze Zeit am Spucken bist und ist ganz furchtbar. Und das ist eine Woche lang richtig akut, dass es dir so geht und dann wird es peu à peu besser und das geht zum Glück wieder weg. Aber das ist der erste Moment in meinem Leben gewesen, wo es mich so richtig ausgenockt hat und wo nichts mehr ging. Und da ist mir das doch sehr, sehr, sehr bewusst geworden, wie schnell, also von jetzt auf gleich, das kam von jetzt auf gleich, man da quasi außer Gefecht gesetzt sein kann. Und das ist was relativ Harmloses, ne? Da reden wir nicht über Autoimmunerkrankungen oder wir reden nicht über Krebserkrankungen oder sowas. Aber Gesundheit und auch die Gesundheit der Familie hat den allerhöchsten Stellenwert.
Mhm. Woran merkst du, dass du gesund bist, dass es dir wirklich gut geht und dass du gesund bist?
Ich glaube, ich würde das mit Leichtigkeit, ist mir gerade direkt in den Kopf geschossen. Ich glaube, ich würde das mit so einer Leichtigkeit verbinden, weil ich finde, körperliche Gesundheit und psychische Gesundheit gehören ja auch sehr, sehr nah zusammen. Und ich merke schon, wenn irgendwas in meinem Körper nicht ist oder irgendwas doof ist oder irgendwas, weiß ich nicht, sich anbahnt oder so, dann geht es mir häufig auch psychisch nicht so gut. Und ich glaube, wenn alles so rundum passt irgendwie, gerade im Idealfall scheint da noch die Sonne und man hat irgendwie eine gute Zeit, dann fühlt sich das sehr leicht an, würde ich sagen.
Mhm. Ja, ich sehe das tatsächlich auch so. Ich habe es dir vorher gesagt, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mir gedacht, Magen macht irgendwie nicht so ganz mit, an was könnte das liegen? Und das knockt einen mental auch, finde ich, Vollgas aus, weil du weißt in dem Moment, okay, du hast einen wirklich sehr, sehr langen Tag vor dir und du musst auch selbst performen, ja, also ich hatte vor dir jetzt auch eine Klientin da, mit der ich sozusagen den Start ins Coaching besprochen habe, nach dir gehe ich auf ein Event und ich weiß, ich muss leisten, ja. Mhm. Hab gleichzeitig noch eine Tochter zu Hause, die auch bespaßt werden möchte und will und der das total egal ist, ob ich irgendwas spüre oder nicht, weil die will einfach ihren Spaß haben, so ungefähr. Und das macht mental was mit einem extrem. Also ich merke das auch voll bei Markus, wenn der irgendwie gesundheitlich irgendwas hat, die Stimmung kippt sofort nach unten. Also ich glaube, das erlebt jeder, der in irgendeiner Art und Weise eine Krankheit hat oder irgendwie gerade was merkt, dass es dann einfach auch mental nicht so einfach ist, weil man eben nicht den Alltag durchleben kann, den man sonst einfach im Autopilot wahrscheinlich durchleben würde. Ja. Also dementsprechend das Wort Leichtigkeit finde ich da total richtig, ja, weil man einfach nicht vielleicht auch so viel nachdenken muss, sondern einfach seinen Tag durchlebt und sich denkt, oh, ist ganz nice eigentlich. Nur viele sagen das sich wahrscheinlich selber auch gar nicht, dass das Leben eigentlich schön ist, sondern erst in dem Moment, wenn vielleicht was passiert ist und man danach merkt, boah, mir ging es eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut. Und jetzt stehe ich da und habe folgendes Thema.
Ja, also ich glaube, man muss jetzt kein Dankbarkeitstagebuch führen zwingend oder sowas, aber sich mal ab und zu bewusst zu machen, weiß ich nicht, wenn man irgendwo steht und ich habe das immer, wenn ich irgendwo stehe und aufs Wasser gucke, wenn ich auf den Rhein gucke oder sowas, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich denke, oh, schön. Und wie schön, dass ich das mir hier angucken darf und wie schön, dass ich gerade einen Moment habe, hier einfach nur zu stehen. Ich glaube, dass sich das ab und zu bewusst zu machen, das tut jedem gut. Mhm.
Gehen wir mal ein Stückchen tiefer. Jetzt beobachtest du ja sehr viele Athleten da draußen. Und mich würde interessieren, was du als größte Herausforderung bei den Spitzensportlern siehst, wenn es ums Thema Gesundheit geht. Also wo glaubst du jetzt aus deiner Perspektive, die du hast und dem Wissen, was du hast über die Athleten, was die größte Herausforderung ist?
Also zum einen glaube ich, dass das wahnsinnig individuell ist. Deswegen tue ich mich fast ein bisschen schwer, jetzt einmal so für alle zu sprechen. Ja. Aber mein Eindruck wären, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist mentale Gesundheit, einfach weil es noch immer dieses blöde Tabu gibt und ja. Das wird immer besser und wir reden immer mehr drüber und immer mehr Sportler sagen, na klar arbeite ich mit Mentaltrainer zusammen, ich wär ja doof, wenn nicht. Das ist das eine, glaube ich, wo immer noch eine große Baustelle ist. Und das andere ist, glaube ich, gerade bei weiblichen Athletinnen, dass die trainiert werden wie kleinere, weniger muskulöse Männer. Also ich glaube, dass wir gerade erst anfangen zu verstehen, dass eine Frau körperlich nicht so funktioniert wie ein Mann und nicht eben nur im Sinne von, sie hat weniger Muskelmasse, sondern auch, dass es vielleicht andere Trainingsimpulse und Trainingsreize bedarf. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema und da sind wir ganz am Anfang.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Und Markus und ich arbeiten ja in dem Bereich wirklich sehr intensiv, vor allem auch eben mit Athletinnen zusammen. Markus hat letztes Jahr die Dani Meyer betreut im Skicross, die ja auch olympisches Gold geholt hat. So cool. Und bei der haben wir genau diese zwei Komponenten mit einbezogen. Also einmal wirklich die mentale, ganz, ganz stark. Und dann eben zyklusbasiertes Training, zyklusbasierte Ernährung. Training konnten wir natürlich nur zu einem gewissen Part abgreifen, weil die ihre Trainer hatte. Und auch da spezifisch schon wirklich gut unterwegs war. Aber alles, was regenerativ war, konnte man halt sehr, sehr gut im Alltag bei ihr abgreifen und sie selber individuell. Und deswegen war das so ganz, ganz besonders zu beobachten. Und ich hole da ein bisschen aus. Es war dann ganz spannend, weil nach ihrem Sieg bei Olympia gab es ein Interview mit dem ZDF beim aktuellen Sportstudio, sozusagen die Vorbesprechung für den Termin. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat mit Markus gearbeitet zum Thema binaurale Beats. Und dann sind die auf diese binauralen Beats so abgefahren. Und ich dachte mir dann, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann hieß es ja, die kommen vorbei, 4 Stunden nehmen bei uns auf über das Thema binaurale Beats. Und jetzt muss man sagen, binaurale Beats, das ist 1% von unserer Arbeit, die wir hier ableisten. Also wirklich 1%, weil das sind sozusagen automatisch hinterlegte Frequenzen, die hinter einer Affirmation oder einer Meditation hinterlegt werden, die sie sich vor dem Training oder vor ihrem Wettkampf anhören kann, wo sie sozusagen in den Tunnel hineinkommt, Fokus und alles andere schalte ich aus. Also die kriegt da wie so Schallklappen auf und ist dann wirklich total im Fokus. Und diese binauralen Beats dienen im Endeffekt dazu, dass sozusagen beide Gehirnhälften miteinander wieder agieren bzw. ausbalanciert sind und dass das Unterbewusstsein angeschalten wird, sagen wir so. Und das haben wir integriert und dann waren die 4 Stunden bei uns und dann ging es nur um diese binauralen Beats. Und
das ist aber auch extrem spannend, wo du das gerade so erzählst.
Ja, weil weißt du, was ich mir dann denke? Die haben wirklich 4 Stunden aufgenommen für eine Aufnahme von roundabout 40 Sekunden. Also so ist es halt im TV. Aber es ging nur um diese binauralen Beats und dass das einfach noch nicht bekannter ist in Europa, finde ich so spannend, weil in Amerika macht es gefühlt jeder Unternehmer, der zieht sich die rein. Du kriegst auf Spotify tausende Binaural Beats Frequencies und kannst dir die anhören. Und jeder in Amerika kennt es, in Deutschland kennt es kein Mensch. Und ZDF hat es das erste Mal aufgegriffen und wir wurden, wie gesagt, so als Art Gurus in dem Bereich dargestellt, obwohl wir das ja nur als minimalen kleinen Part aufgreifen. Und das hat mir einfach nochmal extrem gezeigt, dass dieses Thema Mentaltraining in dieser kleinen Variante, dass wir nur diese Beats mit einbauen und dass wir gleichzeitig Affirmationen draufschalten oder eine Art Meditation, wo du dich dann sozusagen besser fokussieren kannst, dass die wenigsten machen da draußen. Und das auf so einem High-Level-Sportbereich. Ja? Und ich glaube auch, wie du selber sagst, dass dieses Mentaltraining, das ist noch so offen in Europa. Also wie gesagt, die Welle schwappt, glaube ich, gerade so ein bisschen aus Amerika rüber, weil es dort einfach vermehrt praktiziert wird und auch in den Vereinen praktiziert wird, in den Profisportvereinen viel mehr praktiziert wird und jetzt halt einfach ein bisschen mehr nach Europa kommt. Aber hier wird es trotzdem noch belächelt. Also ich habe hier Klienten bei mir sitzen, die sagen zu mir, Marie, ich darf meiner Family nicht sagen, dass ich bei dir Mentaltraining mache. Ich mir denke, okay, also ich bin ja keine Psychologin.
Ja, aber wenn man es immer verbindet mit, da ist irgendwas nicht normal oder da ist ein Knacks oder, ne, wo ich denke, ey, wir optimieren gerade im Leistungssport den Körper an jeder erdenklichen Ecke und an jedem Ende, aber den Kopf lassen wir weg? Wie komisch ist das denn?
Ja, macht überhaupt keinen Sinn, aber wahrscheinlich auch, weil wir es als Kinder in der Schule oder auch im Kindergarten wird es ja gar nicht besprochen. In Neuseeland hast du Mindfulness-Coaching in der Grundschule. Da gehen die Lehrer mit ihren Kids ans Meer und dann wird meditiert. Also sowas findet in Neuseeland statt. Und in normalen Schulen, also jetzt nicht in irgendwelchen besonderen Schulen, sondern tatsächlich ganz normal in den staatlichen Schulen. Und bei uns ist es halt überhaupt kein Thema. Und trotzdem finde ich es eben, wie du sagst, so super wichtig, dass man eben im Mentalbereich, also das ist jetzt dieser eine Part, das Ganze aufgreift und durchspricht. Bleiben wir mal so ein bisschen dabei. Wie bist du darauf gestoßen, dass für dich mentale Gesundheit so eine große Rolle spielen kann?
Ich glaube, das war sehr natürlich bei mir, weil ich mich immer schon irgendwie mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also ich habe, wie gesagt, in meiner Schwimmkarriere, die überschaubar war, schnell festgestellt, dass schon auch der Kopf ein wichtiger Faktor ist. Und bei mir hat es nicht funktioniert. Es wäre spannend gewesen zu sehen, was ich mit richtigem Mentaltraining vielleicht geschafft hätte. Es wäre immer noch nicht die Mörderkarriere gewesen, aber vielleicht, ich hätte vielleicht mit weniger Beklemmung auf dem Startblock gestanden und mit weniger Druck und Stress und mit mehr Überzeugung auch. Und ich glaube, dass wir als da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich davor gesagt habe, als Frauen eigentlich uns alle um unsere mentale Gesundheit kümmern müssen, weil wir von außen zugeballert werden mit, du bist nicht genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht dünn genug, du bist auch nicht schlau genug und du musst viel, viel mehr leisten. Den ganzen Tag musst du mehr leisten als Mutter, als Ehepartnerin, als Schwester, als Tochter. Viel, viel mehr als Männer das empfinden, glaube ich. Und ja. Auch dieses, wo ich mich schon auch mit beschäftige, ist dieses für sich selber einstehen, ne? Also wenn du, weiß ich nicht, in einer Situation bist, wo du mit irgendwas konfrontiert bist, was du nicht gut findest, zu sagen, nee. Und das auch klar zu kommunizieren und nicht mit einem Lächeln und einem Kopf schieflegen und nett sein, sondern auch klar zu sagen, nein, so geht's nicht und das finde ich nicht in Ordnung. Und das alles ist ja irgendwie auch das Thema mentale Gesundheit, ja, weil man für sich einsteht und das ist mehr als gesund.
Ja, ich fand's gerade spannend, dass du das gesagt hast mit nett sein, weil vor dir gab's mal eine Podcast-Aufnahme mit jemanden, mit der Stefanie Bischoff, die sozusagen Female Leadership coacht. Und jetzt hat sie gesagt, Marie, mit nett sein kommst du auf der Karriereleiter nicht weiter und wir lernen's halt als Kinder einfach noch, ja. Also vielleicht jetzt unsere Tochter nicht mehr, weil wir schon ein ganz anderes Mindset haben, aber ich habe es von meinen Eltern so gelernt, ja. Das ist was komplett Unterbewusstes. Die Eltern geben das ja gar nicht so weiter und sagen, nee, du musst nett sein, sondern es sind so diese Erziehungs...
Du wirst gelobt, wenn du höflich Danke und Bitte sagst, ne? Ja, ich meine, genau. Das ist bei Jungs auch so, aber bei Mädels im Zweifel noch mal stärker, glaube ich.
Ja. Oder wo ich es jetzt auch ganz, ganz stark erlebe, ist tatsächlich bei der Leni, die ist... Viele würden sagen sensibel. Ich sage das bewusst nicht, weil ich das nicht so sehe. Ich finde, jeder Mensch ist sensibel und hat eine gewisse Fähigkeit. Aber sie versucht erstmal die Räume oder die Menschen um sich herum einzuordnen, bevor sie schon agiert, was ich sehr, sehr richtig finde, weil sie sich darüber schützt. Und wenn es dann heißt, ja, Leni, jetzt komm, gib mal doch ein Bussal oder umarm mich, gefühlt fremde Menschen, die das zu ihr sagen, sage ich, nee, das muss sie nicht machen. Und wenn sie dir nicht winken will oder nicht Ciao zu dir sagen will, dann ist es total in Ordnung. Ich werde sie dazu nicht zwingen. Und das ist genau dieser Punkt. Das wurde uns noch jetzt in unseren Jahrgängen noch gelernt, so von wegen, wie gesagt, du musst freundlich sein und dich verabschieden und Danke, Bitte sagen. Und wenn du es nicht machst, bist du böse und dann gibt es morgen kein gutes Wetter. Das findet ja, ist doch so. Aber das findet, glaube ich, jetzt so langsam in den neuen Generationen eher weniger statt. Ja, also dass da mehr diese Individualität und so dieses, man darf erstmal selber einordnen, stattfindet. Und das finde ich aber so entscheidend, weil das ja was mit uns macht, wenn wir dann älter werden. Ja, also ja. Eben, dass man dann sagt, wer man ist und dass man für sich einsteht.
Und gleichzeitig darf man nett und freundlich bleiben. Ich möchte das nur noch mal sagen, weil ich gerade in Berlin bin. Und sorry, wenn ich jetzt alle Berliner gegen mich aufbringe, aber das geht mir auf den Keks, diese Unfreundlichkeit. Und ja, es ist kultig und alles, aber also weißt du, ich finde, es kann beides gleichzeitig da sein. Man kann sehr wohl für sich einstehen und gleichzeitig nett und höflich und freundlich sein und respektvoll miteinander umgehen. Es ist einfach beides.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass wir mit der Zeit in den nächsten Jahren lernen werden, dass Höflichkeit nicht immer gleich ein Flirty ist oder dass man jemanden anflirtet, weil das ist ja auch so ein Thema, wenn du jemanden grüßt auf der Straße. Ist ja bei uns normal in Bayern, gell? Aber dass das dann nicht gleich ein Anflirten ist oder ich möchte was von dir, sondern es ist einfach ein, ich bin freundlich zu dir und mir auch nicht. Ja,
ja, da würde uns manchmal dieses ein bisschen mehr Amerikanische vielleicht ganz gut tun, auch wenn es oberflächlich ist, aber einen schönen guten Morgen kann man immer sagen.
Das denke ich mir auch. Oder einfach mit jemandem versuchen, ins Gespräch zu kommen, ist manchmal auch gar nicht schlecht. Also das versuche ich auch immer den Leuten zu sagen. Versucht ein bisschen mehr Ami zu sein. Es ist in Ordnung, wenn ihr fragt, wie es einem geht. Und entweder es entsteht ein Gespräch daraus oder eben auch nicht.
Hier kommt die Werbung.
Viele Menschen verfolgen heute einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Sie trainieren ihren Körper, achten auf ihre Ernährung und kümmern sich aktiv um ihr Stressmanagement. Doch ausgerechnet beim Thema Geld erleben viele leider genau das Gegenteil. Der Stress mit Geld gehört zu den größten Energieräubern überhaupt. Unsicherheit, Kursschwankungen und das Gefühl, von Märkten abhängig zu sein, die man kaum noch versteht. Hand aufs Herz, verstehst du wirklich, wo dein Geld investiert ist? Oder hoffst du manchmal einfach nur, dass es funktioniert? Solvium Capital geht bewusst einen anderen Weg. Hier investierst du in reale Vermögenswerte, die jeden Tag weltweit gebraucht werden. Container, Wechselkoffer, Güterwagen. Die Ausrüstungsgegenstände, ohne die unsere heutige Welt stillsteht. Keine abstrakten Finanzprodukte, sondern echte Infrastruktur. Solvium ist ein Partner für Sachwertinvestments im Bereich Logistik, dem oft unsichtbaren, aber unverzichtbaren Rückgrat der globalen Wirtschaft. Seit über 15 Jahren entwickelt Solvium Investments für Menschen, die Wert auf Transparenz, Sicherheit und planbare Strukturen bei ihrer Geldanlage legen. Und das mit einer 100%igen Erfüllungsquote. Das bedeutet, alle zugesagten Renditen wurden bisher wie versprochen an die Anleger ausbezahlt. Wenn du verstehen möchtest, warum immer mehr Anleger auf reale Sachwerte statt auf reine Spekulation setzen, fordere jetzt unverbindlich Unterlagen an oder buche dein persönliches Gespräch unter sc123.de/verstoffwechselt. Den Link sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes.
Werbung Ende.
Gibt's für dich gewisse mentale Tools, die du anwendest, jetzt nicht unbedingt nur im Fernsehen oder vor, bevor du live gehst, sondern die du einfach in deinem Alltag anwendest, die dir besonders wichtig sind?
Wenn, dann eher unterbewusst. Also ich glaube, bei mir sind Routinen schon ein großer Teil, weil ich merke, dass mir das gut tut und weil mein Alltag so unstet ist mit der ganzen Reiserei und also wirklich, ich schlafe ja im Jahr mehr Nächte außerhalb als in den eigenen vier Wänden und das ist alles sehr auch unvorhersehbar zum Teil, ne? Wenn irgendwie ein Flugzeug zu spät ist oder die Bahn oder was auch immer. Also ich bin gewohnt, sehr viel zu reagieren und zu agieren. Deswegen, glaube ich, sind mir Routinen relativ wichtig. Also fangen wir beim Essen an, beim Schlafen, all diese Sachen. Das ist, glaube ich, für mich, was mir psychisch, mental einfach sehr hilft, so eine Sicherheit irgendwie gibt. Und ich glaube, ich habe über die Jahre gelernt, Dinge nicht zu zerdenken. Also ich kann, und da bin ich wirklich stolz drauf, ich kann sehr gut aus dem Gedankenkarussell aussteigen. Also ich merke das, wenn ich abends, Moma ist wirklich auch wieder ein klassisches Beispiel, weil du früh ins Bett gehst, manchmal noch nicht müde bist, dass es dann anfängt im Kopf zu rattern, was ist heute gelaufen, was ist schiefgelaufen, auch Ängste hochkommen. Und da habe ich wirklich gelernt, das anzuhalten und auszusteigen.
Mhm. Wie machst du das?
Das hilft sehr.
Passiert das einfach automatisch oder hast du da irgendwie eine Art Lösung?
Naja, ich habe irgendwo mal gelesen, wahrscheinlich war es irgendeine Instagram-Kachel, aber die ist bei mir hängen geblieben, dass Grübeln das Schlimmste ist, was wir unserer mentalen Gesundheit antun können, weil Grübeln führt nicht von A nach B, sondern wir überdenken das Gleiche immer und immer wieder und kommen aber nirgendwo an. Und eigentlich hilft mir dann immer, mir klarzumachen, das alles sind Themen, die kann ich jetzt gerade in dieser Sekunde null beeinflussen, weil entweder ist es schon passiert, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann war der Versprecher auf dem Sender, das kann ich jetzt einfach nicht mehr ändern. Oder wenn es Ängste sind, zu sagen, das ist ein Zukunftsproblem. Das ist nichts, was ich jetzt heute Abend hier, wo ich im Bett liege, jetzt akut ändern kann. Und wenn es aber was ist, wo ich denke, oh, das ist aber ein Gedanke, der ist wichtig oder das muss ich jetzt irgendwie machen, dann schreibe ich mir eine kurze Notiz ins Handy und sage, da steht es ja jetzt kann ich es nicht mehr vergessen, jetzt kann ich mich morgen drum kümmern und kann es jetzt loslassen.
Ja.
Ich glaube, das ist es, sich das so bewusst zu machen, dass Grübeln selten was ist, was einem im Hier und Jetzt gerade hilft.
Mhm. Macht tatsächlich auch, also Grübeln oder dieses Zerdenken im Gedankenkarussell, wenn du Dinge nicht verändern kannst, das macht auch tatsächlich körperlich ganz, ganz viel, weil du entweder im Flucht- oder im Kampfmodus drin bleibst. Also du versuchst immer einen Ausweg zu finden. Ja, also das ist so eine mentale Komponente, die darüber entsteht. Und die schlussendlich auch genau dann dazu führt, dass das hormonelle Ungleichgewicht entsteht oder aber auch die Schilddrüse Probleme bekommt, Magen-Darm-Trakt, ja, weil da halt einfach im Kampf- oder Fluchtmodus ist. Das heißt, Magen-Darm wird so ein bisschen nur in Not, wird sozusagen nur der Notmotor eingeschaltet und dann entstehen ganz, ganz viele körperliche Prozesse, die du nicht haben willst. Und das aber alles nur, weil du mental in diesem geführten Hamsterrad drin steckst.
Ja. Aber das ist ja Wahnsinn, was da alles dran hängt.
Mhm. Und das glauben mir so viele nicht. Und deswegen machen wir ja bei uns auch die Atemgasdiagnostik, weil du da schwarz auf weiß ganz reaktiv sehen kannst, was Stress für eine Auswirkung auf deinen Körper, beziehungsweise dann in dem Fall auf deinen Stoffwechsel hat. Und genau aus dieser Komponente heraus, weil der Körper in dem Moment nicht unterscheiden kann, ob das jetzt eine reelle Gefahr ist, also wirklich, dass jetzt deine Bombe einschlägt beispielsweise und du wegrennen musst, oder ob es nur ein Gedanke ist wie eine Sorge, mache ich alles richtig oder bin ich nicht gut genug? Also allein schon diese Fragestellungen, die wir uns ja gefühlt tagtäglich stellen, die meisten Menschen da draußen, das macht was mit einem. Und das ist aber derselbe Stress aufs System, wie wenn tatsächlich eine Bombe einschlägt. Im übertriebenen Sinne, aber trotzdem hat es denselben Effekt, weil der Körper schaltet gewisse Hormone aus, schaltet gewisse Hormone ein, wie Adrenalin, Noradrenalin, Testosteron, und der Körper verändert sich dadurch, ja, und das glauben mir so viele nicht. Und in unserer Atemgasdiagnostik sieht man das halt, dann denken die immer so, oh krass, dass das so schnell veränderbar ist, in Millisekunden, ja. Und da kannst du dich dann noch so gut ernähren, du kannst noch so viel Sport machen, aber du wirst dadurch nicht fitter, weil der Körper halt immer sagt, hey, ich muss meine Organe safen, und deswegen bleibt dann halt auch viszerales Fett erhalten, oder der Körper sagt dann, hey, ich muss gewisse Hormone mehr produzieren, gewisse Hormone weniger produzieren, dann entstehen solche Geschichten wie Hashimoto. Also das allein auch wirklich tatsächlich aus dieser mentalen Komponente heraus. Und da ist die Forschung mittlerweile Gott sei Dank relativ weit und entwickelt sich auch immer weiter. Aber es ist halt tatsächlich, wie du selber sagst, im Spitzensport beziehungsweise aber auch im Unternehmertum in den Firmen überhaupt noch nicht angekommen. Also da gibt es ein paar Vorreiter, die das machen. Aber in den meisten ist es halt überhaupt noch nicht angekommen.
Aber das Bewusstsein fehlt auch. Also wenn du mir das jetzt so erzählst, mir ist klar, dass Grübeln nicht gut ist, weil ich merke, irgendwie mir geht es damit nicht gut. Aber was da für ein Rattenschwanz dran hängt, das war mir völlig unklar.
Ja, ne, es ist wirklich ein riesengroßes Thema. Aber das dann auch zu erklären, wie der Körper funktioniert. Wer lernt denn das? Also du lernst es ja nicht in der Schule. Du hast dir vielleicht mal irgendein Buch angeschaut über die Biologie des Körpers und muss das auswendig lernen, aber tatsächlich so diese Funktionalität dahinter und aber auch die Mechanismen dahinter, die im Alltag stattfinden, ja, nicht nur bei Krankheit, sondern tatsächlich im Alltag stattfinden, werden einem nicht erklärt. Und das ist eben uns auch immer so ein großes Anliegen, weil wir sagen, hey, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher darf eigentlich auch schon verstehen, wie sein Körper funktioniert, ohne dass er jetzt ein Experte sein muss, aber einfach zu verstehen, das und das macht Folgendes mit meinem Körper und so habe ich selber im Griff, ohne dass ich vielleicht direkt gleich zum Doc gehen muss, nur weil ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht ein bisschen im Blähbauch, beispielsweise jetzt, weißt du, was ich meine?
Ja, aber es ist ja schon der Schritt davor, das nämlich wahrzunehmen, also den eigenen Körper wahrzunehmen und nicht immer im Außen zu sein quasi.
Ja, aber das machen halt die wenigsten, weil wie wird es einem gelernt? Den Körper wahrzunehmen ist ja immer so ein bisschen dieses Gefühl von wegen, ah, ich bin sensibel, oder hey, es ist ja auch so, ich erlebe es jetzt gerade in dieser Social Media Bubble total klar, weil ich halt in dem Bereich Stoffwechsel sehr aktiv bin. Aber wenn du dann liest, ja, ich oute mich jetzt als ADHSlerin oder ich oute mich als hypersensibel, wo ich mir denke, hey, also, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, du bist dir einfach bewusst, du bist deinem Körper bewusst und es ist eigentlich was Schönes, ja. Und ob du da jetzt als ADHS diagnostiziert bist oder vielleicht einfach deinen Körper anders wahrnimmst wie viele andere, ist in dem Fall erstmal egal. Aber
es bringt halt mehr Likes, wenn du es draufschreibst.
Stimmt. Da hast du total recht. Das stimmt jetzt. Ja, genau. Okay, ich möchte noch mal einmal ganz kurz bei dem Thema Mentalen bleiben, bevor wir in das zweite Thema einsteigen, Frauengesundheit. Und zwar, würde mich total interessieren, wie du das im TV generell wahrnimmst, wie es um deine Kollegen steht, beziehungsweise aber auch generell in der Szene. Wird was für euch zum Thema mentale Gesundheit getan im Sender oder wie ist da der Stand der Dinge?
Oh, also zumindest nehme ich es nicht wahr, sagen wir mal so. Ich habe das Gefühl, das Problem in unserer Branche ganz grundsätzlich ist, das hängt aber auch damit zusammen, dass viele selbstständig sind, dass viele von uns nicht Nein sagen können und Job um Job um Job annehmen und also mich selber eingeschlossen. Ich lerne das noch immer auch mal zu sagen, nee, das Wochenende habe ich mir aus dem Grund frei gehalten und da moderiere ich jetzt nicht noch irgendwo. Das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem, weil das kennen mit Sicherheit viele Selbstständige, wenn man so ein bisschen getrieben auch immer ist und die Chancen wahrnehmen will, wenn sie halt sich gerade ergeben. Da muss man, glaube ich, einen Weg finden. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die gesundheitliche Probleme haben, wo ich als Küchenpsychologin sagen würde, naja, das wundert mich jetzt nicht bei dem Pensum, was du da abreißt.
Ja.
Und das hängt aber auch gleichzeitig, und das ist dann so ein bisschen die Krux damit zusammen, dass wir eigentlich alle sehr lieben, was wir machen, weil es die Leidenschaft ist, weil es mehr als nur ein Job ist. Und dann fällt es eben noch mal mehr schwer, Nein zu sagen, weil du die Dinge ja gerne machst und weil da Herzblut drin steckt. Und dann zu sagen, da verzichte ich jetzt drauf, ist nicht so leicht, das muss man lernen.
Mhm. Aber das ist wie ein Spiegel, was du jetzt gerade mir erzählst, wenn wir uns jetzt andere Coaches anschauen oder eben auch Ärzte. Wir arbeiten ja unfassbar viel mit Ärzten zusammen, die nicht nur Privatärzte sind, sondern auch tatsächlich ganz normale Kassensitze haben. Und ich meine, da ist ja das Problem allgemein bekannt, dass die einfach in 5 oder sogar 2 Minuten Takt ihren Patienten bekommen. Und die lieben auch, was sie tun, aber die sind mental völlig am Ende. Wissen eigentlich um das Problem, wissen eigentlich, was sie auch tun müssten, aber machen es einfach nicht, weil sie sich das nicht eingestehen, dass das eine Prio hat, ja, dass sie vielleicht sogar besser performen können oder einfach auch langfristig gesund bleiben.
Und Marie, weißt du, was das Problem ist, was ich gerade lerne? Du merkst es ja immer erst, wenn es quasi zu spät ist und wenn der große Knall kommt und gesundheitlich kommt, weil du ja, wenn du jetzt vorausschauend bist und sagst, nee, das mache ich jetzt nicht und da brauche ich jetzt eine Pause, geht's dir ja gut. Das heißt, was dein Gehirn macht, ist zu sagen, ach, dann hätte ich es ja doch vielleicht noch machen können. Dann habe ich mich vielleicht jetzt zu viel geschont. Und das ist ein total toxischer Gedanke und auch so ein Teufelskreis, wo du wirklich rauskommen musst, dass du musst vorausschauend sein und du musst so planen, dass du gar nicht erst in den Crash kommst.
Ja, bin ich voll bei dir. Da habe ich tatsächlich erst, wann habe ich mit Markus gesprochen, vor 2-3 Tagen, ging es eben auch darum, ich bin von einem Junggesellenabschied von einer sehr, sehr engen und guten Freundin früher heimgefahren, weil die Leni so ein bisschen geweint hat und Stress gemacht hat. Und ich mir gedacht habe, ich kann doch meine Maus nicht allein lassen und bin dann früher heim. Wir waren irgendwo in der Steiermark, also wirklich weit weg, 4 Stunden, und bin dann früher heim. Und ich habe dann mit Markus gesprochen und habe zu ihm gesagt, du, ich brauche das aber, diese Auszeit. Wir müssen das irgendwie hinbekommen und ich weiß, dass wir es hinbekommen. Und ich hätte gern einmal in der Woche einen Abend für mich, wo ich einfach nur was für mich mache. Markus meinte dann, naja, wir können das ja dann spontan halten, weil bei mir kommen ja auch immer spontane Termine rein. Und da habe ich dann gemerkt, na, es ist doch wichtig, dass ich mir das eingestehe und dass ich diesen fixen Termin habe, weil sonst dieses spontane, hey, hier bin ich und ich würde jetzt mal gern laufen gehen, das wird nicht funktionieren. Und ich habe es auch in der Vergangenheit halt immer dann erst gemerkt, wenn es zu spät war, wenn ich wirklich am Ende war, wenn wirklich ein großer Streit plötzlich da war oder wenn ich gemerkt habe, gesundheitlich geht's nicht mehr. Ja, ich hatte jetzt 2-mal hintereinander, nachdem die Leni auf der Welt war, EBV, und das hat mich halt 2 Wochen ausgenockt. Ja, so ein Epstein-Barr, das ist halt einfach nicht fein. Ja, das ist nicht fein, da haut es dich komplett zusammen. Und die Ärzte haben halt zu mir gesagt, ja Marie, du musst auf dich Acht geben. Und das ist genau das, was du sagst. Wir lieben ja unseren Job. Wir lieben unser Leben. Wir machen das mit einer Berufung, mit einer Leidenschaft. Und dann ist es umso wichtiger zu sagen, hey, jetzt vorrangig doch auch mal einfach die Prio vorne setzen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach prophylaktisch und mache das jetzt wirklich mal für mich.
Ja.
Weil ich gebe es ja auch meinen Klienten genauso weiter. Aber es ist halt immer wieder auch ein eigenes Learning, dran zu bleiben und das selber zu machen. Also ich finde, da bist du von deinem Mindset schon unfassbar weit. Ja,
ja, aber ich halte das auch nicht immer ein. Ne? Also das gehört zu weit auch dazu. Ja. Das klingt ja alles vielleicht sehr schlau, aber also Wissen und Umsetzen sind dann ja auch immer noch zwei Paar Schuhe.
Aber das ist ja genau das, was ich gerade sage. Selbst bei mir ist es ja so, ja. Jetzt coach ich das jeden Tag und komme selber aber einfach auch selbst an die Grenzen. Und jeder, der mich im Umfeld kennt, weiß darüber. Und das ist, glaube ich, aber auch das Authentische, dass man sich nicht irgendwie erzählt, man ist sonst der Guru und macht alles richtig, sondern dass es halt einfach auch ein Learning ist für jeden Einzelnen von uns und man aber dann Gott sei Dank gewisse Tools an der Hand hat, wie man es wieder umsetzen kann und nicht erst wieder von Neuem lernen muss. Mhm. Okay, ich würde jetzt noch gerne in das zweite Thema einsteigen und zwar Frauengesundheit, weil wir uns darüber ja auch schon sehr intensiv bei unserem Telefonat ausgetauscht haben und mich da total interessieren würde, wie du in dieses Thema gekommen bist, also wo bei dir der erste Moment war, wo du gesagt hast, müsste man sich mal genauer anschauen, was es eigentlich damit auf sich hat.
Ich glaube, und da vielleicht Schande über mich, aber das kam erst, nachdem es auch medial immer mehr ein Thema war. Also ich weiß, dass ich 2023 die Fußball-WM der Frauen in Australien begleitet habe und da beim deutschen Quartier war und nah dran war und es eine Spielerin gibt, die Endometriose hat. Mhm. Und auf einmal wurde da sehr offen drüber gesprochen und es war auch das Thema, dass das Training angepasst wird, ne, wenn sie da gerade Probleme hat, weil es stärker ist oder die Schmerzen stärker sind, wenn sie ihre Periode hat. Und ich weiß, dass ich da sehr viel drüber nachgedacht habe und dachte, spannend und es ist total logisch, dass auf sowas Rücksicht genommen wird. Und aber es ist halt ein reines Frauenteam, deswegen ist das hier Thema. Und du hattest aber auch Betreuer, dabei auch männliche Betreuer, die das auf dem Schirm hatten und die das als natürlich was ganz Normales wahrgenommen haben und also 2023 ist jetzt noch nicht so lange her, also so lange habe ich das Thema noch gar nicht auf dem Schirm quasi. Mhm. Und dann kam es bei mir so ein bisschen tatsächlich beim eigenen Versuch, weil ich angefangen habe zu laufen, was ich früher nie gemacht habe. Und dann ne, recherchierst du ja auch so ein bisschen und guckst ein bisschen und ich komme mit dem Schwimmen aus einer sehr technischen Sportart. Das heißt, ich habe versucht mit Lauftechnik mir das auch so ein bisschen anzueignen und habe irgendwann gedacht, ja, aber das sind alles Männer, die mir das erzählen. Und bin dann auf Laura Hottenrott gestoßen, die selber Marathonläuferin ist, eine sehr, sehr, sehr gute, aber die vor allem auch Wissenschaftlerin ist, Sportwissenschaftlerin, die mit ihrem Vater ein Buch rausgebracht hat, Marathontraining für Frauen, wo mir erstmal bewusst wurde, ach so, es braucht ein ganzes Buch, weil das ist offensichtlich anders als bei Männern. Also das Mea Culpa kam bei mir erst sehr, sehr spät, dass das anders ist und auch beim Thema Gesundheit, ne, dass sich, was weiß ich, ein Schlaganfall bei Männern anders äußert als bei Frauen, aber man kennt bei Frauen die Symptome gar nicht irgendwie. Ja, also das ist ein riesengroßes Thema, was sich mir dann in den letzten Jahren erst eigentlich offenbart hat. Mhm.
Wie gehst du jetzt heute mit dem Thema Frauengesundheit um, beziehungsweise was bedeutet es explizit für dich?
Also im Alltag ganz praktisch, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich als Frau tendenziell mehr Schlaf brauche als mein Partner. Mhm. Und dass es deswegen völlig okay ist, wenn ich früher ins Bett gehe. Mhm. Und dass ich dann nicht die Langweilige bin, oder das hat er mir nie vorgeworfen, überhaupt nicht, ne? Aber die halt früher müde ist abends. Und ja, das ist völlig okay, weil ich brauche halt auch eine Stunde mehr rein biologisch als er. So ist es einfach.
Ja. Wie gehst du mit dem Thema Verhütung um?
Ich muss sagen, dass grundsätzlich das Thema Zyklus, und da ist Verhütung dann ja auch irgendwie nur ein Teil davon, was ist, was ich auch sehr spät als Frau erst richtig mich mit beschäftigt habe. Mhm. Also der Klassiker ist ja, dass deine Frauenärztin dich fragt, wann war denn oder wie lang, am wievielten Tag ihres Zyklus sind sie? Mhm. Glaubst du, das wusste ich vorher? Ich habe mir irgendwas geraten. Ja, das wusste ich nicht, ja, weil ich mich da nie mit beschäftigt habe und auch nicht, in welcher Phase es mir wie geht und also das ist auch was du erst lernen musst und was du vielleicht auch erst lernst. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich so 15, 16, 17 war, war es gang und gäbe, dass du zum Frauenarzt gehst und der dir einfach die Pille verschreibt, weil das macht schöne Haut und das ist irgendwie unkompliziert und das Kind wird halt auf keinen Fall schwanger. So. Das zu hinterfragen, ob das eigentlich eine gute Idee ist, jeden Tag Hormone zu nehmen, das kam auch bei mir erst nach 20.
Ja.
Ach so, noch später, nach 25. Ja. Und bis ich dann irgendwas umgesetzt habe und geändert habe, war ich wahrscheinlich Ende 20. Also das Bewusstsein für das Thema kam auch erst viel später.
Ja, ja, war bei mir genauso tatsächlich. Ich habe mit 14 die Pille bekommen und habe sie durchgenommen. Also ich habe halt dann immer Pause gemacht, diese eine Woche. Aber ich habe sie dann, bis ich 27 war, 13 Jahre durchgenommen und war dann bei einer Frauenärztin in München, weil ich war so total unglücklich mit meinen Frauenärztinnen oder mit dem Frauenarzt, den ich gehabt habe, ist dann verstorben und dann bin ich zu einer anderen und war da total unhappy und bin nach München gegangen und dann hat mir eine Frauenärztin gesagt, weil ich die Frage hatte, gibt es eine Lösung, die gesund ist und sicher ist? Und dann hat sie zu mir gesagt, naja, Frau, damals noch, ich hieß Haselberg, Frau Haselberg, einen Tod müssen Sie sterben. Und diese Aussage werde ich nie vergessen, weil ich so schockiert darüber war, warum so eine Aussage von einer Ärztin kommt, wo ich ja hingehe, um Unterstützung zu bekommen. Das hätte man ja auch anders sagen können. Aber das war so, so klar von ihr, dass ich mir gedacht habe, nee, es muss einen anderen Weg geben. Und ja, da bin ich damals eben dann auf dieses NFP getroffen. NFP ist natürliche Familienplanung. Das bietet der Malteserbund tatsächlich an. Es ist ganz, ganz spannend. Und wo du sozusagen deinen Zyklus ganz, ganz, ganz natürlich trackst und dich mit deinem Körper auseinandersetzt. Wenn ich das heute jetzt auch Klientinnen erkläre, die jetzt mein Alter haben oder sogar auch jünger sind, die schauen mich mit solchen Augen an und sagen, Zervixschleim, Brust, Abtastung, Gebärmutter, soll ich machen? Und ich so, probier's doch einfach mal aus. Und ich habe mir auch am Anfang gedacht, um Gottes Willen, ich muss mich selber betätscheln, anfassen. Und dann machst du das und es ist gar nicht so schlimm. Es ist einfach nur dein Körper. Und du machst es, weil du dann einfach besser verstehst, wie es deinem Körper geht und einfach auch besser einordnen kannst, wo du dich gerade im Zyklus befindest. Jetzt gibt's ja neuerdings ganz andere Möglichkeiten mit Progesteronmessung, Speichelmessung, probiere ich gerade aus, ist super genial. Aber das hat es halt eben vor ein paar Jahren noch nicht gegeben und das finde ich so, das ist Spannende, dass wir Frauen, vor allem aber jetzt auch gerade immer noch die Teenagerinnen, keine Ahnung haben über ihren Körper.
Ja, ich frage mich, ob sich das Bewusstsein ändert, weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit meinen Freundinnen darüber rede, die machen sich da alle Gedanken drüber und denen ist allen bewusst, dass jeden Tag Hormone zu schlucken vielleicht nicht das Allerbeste ist. Es gibt welche, die entscheiden sich dann trotzdem bewusst dafür, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Ja. Ich weiß halt nicht, wie das in der jüngeren Generation ist, die jetzt 16, 17 ist, ob da Entscheidungen bewusster getroffen werden. Ich glaube schon, weil ich glaube, dass die Mütter den Schritt weiter sind, weil sie es am eigenen Leib erfahren haben. Hoffe ich zumindest.
Ich bin das ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe tatsächlich 16-Jährige bei mir sitzen, die die Pille nehmen, weil die Frauenärztin sagt, da unten ist vielleicht eine beginnende Endometriose oder da sind Zyklusschmerzen, die einfach nicht mit einer Schmerztablette veränderbar sind. Du nimmst jetzt die Pille und dann wird es besser und dann wird die geschluckt. Und wo ich mir aber denke, naja gut, eine Endometriose hat einen Grund, ja, warum die entsteht in den meisten Fällen. Sie ist auch genetisch, aber in den meisten Fällen hat sie einen anderen Grund. Oder auch eben diese Zyklusbeschwerden haben auch einen Grund und sind eigentlich relativ schnell behandelbar durch ganzheitliche und natürliche Mittel, das heißt Mikronährstoffe etc. Und ich bin trotzdem noch so schockiert, aber vielleicht ist das auch nur ein Prozentsatz an Frauen, die bei mir sitzen und die anderen beschäftigen sich wirklich damit. Aber wenn du dir das halt anschaust in den Schulen, wir arbeiten auch mit ein paar Lehrern zusammen, die sagen alle, naja, die Mädels rauchen, die nehmen die Pille. Wenn du das mal mit denen in Biologie durchsprichst, das ist denen wurscht. Die machen es einfach.
Ja. Ja, ich habe jetzt neulich auch so eine neue Studie gesehen, dass gerade der Anteil der Raucher bei den 14- bis 17-Jährigen, glaube ich, extrem angestiegen ist. Und gerade die Mädels vapen halt alle. Also die Kids rauchen wieder mehr.
Stimmt, weil Vapen halt so ein bisschen diesen Stempel hat, es ist gesünder.
Ja, und das schmeckt halt nach Ananas und Cola und Kaugummi. Und sonst ist halt nicht mehr eklig, ne?
Ja. Okay. Wie siehst denn du das bei den Spitzensportlerinnen, das Thema Frauengesundheit? Also jetzt hast du vorher das eben erwähnt mit der WM 2023 in Australien, dass es da ja besprochen worden ist. Aber jetzt rein aus meiner Sicht, mit denen wir zusammengearbeitet haben oder noch zusammenarbeiten, finde ich, dass das Thema eigentlich so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, immer noch. Kommt drauf an, ob es eine Einzelsportlerin ist, ob es in einem Verein ist und vor allem auch in welchen Vereinen, wie viel Geld da drin steckt. Aber wie siehst du das? Was fällt dir da auf?
Mir fällt schon auf, dass mehr darüber gesprochen wird. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Ja. Und mir fällt auch auf, dass die Spitze mehr drüber spricht, also die Spitzensportlerin, und die braucht es, damit sich die Hobbysportlerin im Verein traut, was zu sagen. Es braucht diese Vorbilder. Also ich erinnere mich jetzt gerade an die Olympischen Winterspiele im Februar in Italien, dass die Skispringerin Agnes Reisch darauf angesprochen wurde, warum sie einen Trainingssprung weniger gemacht hat von der Schanze. Weil sie hätte noch einen machen können, was du ja normalerweise machst, um ein Gefühl zu entwickeln. Und sie hat gesagt, nee, ich habe aktuell meine Periode und das ist eine Phase im Monat, wo ich sowieso ängstlicher bin. Und dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, dich zu überwinden, von so einer riesen Schanze runterzuspringen. Das bringt mir rein gar nichts, das ist nur gefährlich. Und das war genau die Analyse, nach der sie ja gefragt wurde, ne? Warum springst du nicht nochmal? Und ich fand es ganz, ganz toll, dass sie das so erzählt und auch erklärt hat, was dahinter steckt. Und gleichzeitig willst du dir nicht die Social-Media-Kommentare von Günther, Herbert und Dieter angucken, die gesagt haben, die soll ich mal zusammenreißen, das ist ihr Job, die soll sich nicht so anstellen. Was soll denn das? Wo ich denke, herzlichen Glückwunsch, Günther, du hast noch nie in deinem Leben überhaupt eine Periode und weißt nicht, was das bedeutet und was das körperlich wie emotional mit dir macht. Aber es ist toll, dass du so eine starke Meinung dazu hast. Also ja. Das ist dann was, das ist wirklich, da werde ich fassungslos. Und da merkst du aber, es braucht noch viel, viel mehr Sportlerinnen, die da so offen drüber reden. Und das heißt nicht, dass man alles darauf zurückführt, weil nicht jede schlechte Leistung ist damit begründbar. Manchmal hat man auch einfach einen scheiß Tag und das hat nichts damit zu tun.
Absolut.
Aber können wir das bitte, also das ist ein Riesenfaktor im Körper von Frauen und wir können das doch nicht ignorieren.
Ja, sehe ich genauso. Und ich kenne tatsächlich auch viele, vor allem auch im Triathlon, die ihre besten Rennen machen, wenn sie ihre Periode haben, spannenderweise. Und es ist eben genau das, was ich auch immer versuche, meinen Athletinnen hier zu erklären oder auch die, die einfach jetzt nur ambitionierte Hobbysportlerinnen sind. Für die ist es ganz, ganz schwierig, wenn ich ihnen sage, du stehst vor deiner Periode, bitte geh jetzt kein 10 Kilometer Lauf mit irgendwelchen Intervallen raus. Also mach das einfach nicht. Und ich schaue mich mit so großen Augen an und sage, ich muss ja für meinen Halbmarathon trainieren. Und ich sage ihnen, nee, das passiert aber nicht in dieser Phase, wenn du eh schon eher tendenziell schwächer bist. Und bei denen, also wirklich bei den Triathletinnen, die ja wirklich an dem Tag dann performen müssen, die machen mit die besten Rennen, aber weil die Vorbereitung stimmt und weil die auf den Zyklus abgestimmt ist. Und das, glaube ich, darf vielen da draußen noch bewusst werden, dass jetzt nicht nur ein Training angepasst werden kann auf den Zyklus, sondern dass der Alltag auch angepasst werden kann. Also ich habe da ganz extreme, ich würde es mal sagen, Role Models oder Vorbilder, die auch im Coaching-Bereich unterwegs sind, die zum Beispiel, wenn sie ihre Periode bekommen, keine Termine legen. Würde bei mir nicht klappen, weil ich ein Kind daheim habe und einfach auch eh nur vormittags hier im Büro bin. Also das würde bei mir so oder so nicht klappen. Aber ich weiß, dass wenn ich meine Periode habe, halt tendenziell mehr recherchiere, mehr an der Firma arbeite, wie tatsächlich mit Klienten im Austausch bin, weil ich da einfach nicht so on point bin, wie jetzt ja, zum spannend. Beispiel in der ersten Phase, wo ich dann Vollgas geben kann und gefühlt jeden Tag 5 Social-Media-Posts raushauen kann, weil ich da anders tick.
Ja.
Aber das musste ich selber erst feststellen bei mir. Und da tickt auch jede Frau anders. Und das ist halt auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht. Wenn du jetzt die Pille aufhörst, bei mir hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich überhaupt wieder einen Zyklus hatte. Also allein das erstmal auszuhalten, dass du ein Dreivierteljahr nicht weißt, was ist mit deinem Körper los, war schon herausfordernd. Und dass wir da aber auch geduldig genug mit unserem Körper sind und es einfach versuchen herauszufinden. Wir haben jetzt zum Abschluss noch 3 Fragen. Wir sind jetzt voll tief wirklich in das Thema Gesundheit abgestiegen. Und ich glaube, wie gesagt, dass da noch ganz viel zu machen ist und du auch in deiner Rolle wahrscheinlich noch sehr, sehr viel erleben wirst, was das betrifft. Und ich sowieso auch in meinem Bereich mit meinen Klientinnen da echt immer versuche, auf neue Trends aufzuspringen, beziehungsweise da neue Möglichkeiten zu finden, die es noch einfacher machen, da wirklich noch was rauszuholen. Genau, und wir kommen jetzt aber zum Schluss, weil wir sprechen jetzt schon über 1:10. Ich habe zu dir gesagt, wir sprechen 1 Stunde, aber umso schöner. Wir haben immer am Schluss 3 Signature-Fragen, die nochmal so richtig deep gehen. Oder bei meinen Signature-Fragen, als mir der Markus die mal gestellt hat, habe ich das Weinen angefangen, weil die wirklich so tief waren.
Oh nein.
Ich vorher noch nie Gedanken gemacht habe darüber.
Oh, jetzt habe ich Sorge.
Nein, überhaupt nicht. Also ich stelle dir mal die erste Frage. Einfach aus dem Bauch heraus antworten, aber das kannst du ja gut. Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Zeit.
Und warum?
Weil es so viel zu tun gibt und weil es so viel zu bereisen gibt und zu sehen gibt auf dieser Welt und weil ich Sorge habe, dass ich das nicht alles schaffe.
Verstehe ich total. Ich habe es gestern mit Markus auch gehabt, wir würden so gerne so viel mehr reisen. Einfach die Welt entdecken. Ich meine, ich glaube, dafür sind wir auch da so ein bisschen, um die Schönheit dieser Erde kennenzulernen.
Ja, 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 und nicht nur das, auch Momente mit Menschen zu verbringen, ne, die man liebt und Zeit, ja, Zeit ist, glaube ich, hätte ich gerne unendlich viel.
Schön. Die zweite Frage. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Als fröhlich und begeisterungsfähig.
100% unterschreibe ich. Direkt, absolut. Also das voll. Das spürt man aber auch.
Das ist schön. Aber deswegen, Marie, glaube ich, hat das bei uns auch relativ schnell so quasi geklickt, weil du auch begeistert bist von dem, was du machst und dafür brennst. Und ich finde es immer ganz toll, wenn Menschen ein Feuer für irgendwas haben. Das kann alles sein, ne? Das kann die Musik sein, das kann jedes Thema auf dieser Welt kann es sein. Aber wenn Menschen für was brennen, das finde ich so attraktiv und so toll.
Ja. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir auf die Erde kommen, dass wir genau das finden. Und es kann sich ja verändern. Also wenn man sich meine Story anschaut, was ich früher studiert habe, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, also wirklich was ganz was anderes. Ich war damals total begeistert davon. Und dann kam plötzlich Markus und hat alles verändert. Und jetzt bin ich von dem begeistert, was ich tue. Und ich will da jetzt auch gar nicht mehr raus, um Gottes Willen, und irgendwas anderes machen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns begeistern für die Dinge.
Ja, weil du da mit Euphorie und Mut und Tatendrang dabei bist.
Ja, genau. Letzte Frage für dich. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben. Also spontan hätte ich gesagt, ein glückliches Leben. Aber was ist ein glückliches Leben? Ich glaube, ein Leben, oh, das ist jetzt so ein Poesiespruch, aber wahrscheinlich stimmt es, ein Leben, an dem ich am Ende mehr Lach- als Sorgenfalten habe.
Voll schön.
Aber es ist auch so ein bisschen Poesiebuch, ne?
Ist doch egal, aber es springt rüber, es springt voll rüber, dass du...
Ja.
Ja, ist doch so.
Schon,
und das ist, glaube ich, auch die Story, die in dieser Folge rüberkommen soll, dass wir aufhören, so viel zu grübeln über Dinge, die wir nicht in der Hand haben oder nicht in dem Moment in der Hand haben.
Sondern einfach machen. Dieses einfach machen, das Leben leben und es nicht passieren lassen, sondern das Leben aktiv leben. Ich glaube, das ist es so ein bisschen.
Ich bin ganz beseelt, wirklich, mir ist ganz warm gerade, das ist voll schön. Also ich fand es so eine schöne Aufnahme mit dir. Wir machen ja wirklich nur ganz, ganz wenig Remote-Aufnahmen, weil wir halt einfach sagen, wir wollen die Menschen direkt vor uns haben, jetzt in deinem Fall. Ich zu Markus gesagt, wir machen das digital, das geht genauso gut.
Aber ich verstehe, was du meinst, es ist noch mal schöner, wenn man beieinander ist, ja.
Total, aber das war jetzt so eine schöne Aufnahme mit dir und ich habe mich wirklich so gefühlt, als würdest du direkt gegenüber von mir sitzen und ich hoffe wirklich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen da wirklich viel mitnehmen können, sei es zum Thema einfach, wie ich vorher gesagt habe, einfach dieses Losgehen, machen, sich trauen, für was, für sich einstehen, aber eben auch ein bisschen ein anderes Gefühl für das Thema Gesundheit bekommen, dass wir jetzt nicht nur über an sich die Organe gesprochen haben und alles, was da so los ist, sondern wirklich auch über Körper, Geist und Seele, dass das doch auch eine Rolle spielt.
Ja, seid nett zu euch.
Absolut. Danke dir, war voll die
Marie,
schöne
Marie, ganz
Aufnahme.
Lieben Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es selber total spannend, weil du auch ganz viele Fragen gestellt hast, wo ich selber jetzt noch nie so drüber nachgedacht habe. Also ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Gerne.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.